ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते
ॐ नमो भगवते gegeben vom Chaitanya Bhagavatam. Lord Chaitanya vollführt seine Spiele selbst heute noch. Aber nur, wenn der Herr jemandem die Fähigkeit gibt, diese Spiele zu sehen, kann man sie sehen. Andere, die keine Fähigkeit bekommen haben, Lord Chaitanyas ewige Spiele zu sehen, können diese nicht sehen. Wir hatten gestern dann gesagt, dass es sehr wichtig für uns ist, wenn wir Lord Chaitanya begegnen wollen und eine Beziehung mit ihm entwickeln möchten, die nicht einfach nur auf der philosophischen, der mentalen Ebene ist, sondern eine Beziehung, die direkt erfahren wird, dass wir dann durch, sagen wir mal, verstehen, was gemeint ist mit dem Satz, alles zusammen ist Gott, also der Devotee, der Guru, die Erweiterung Krishnas, seine innere Energie und so weiter, sind ja erschienen als Panchatattva, um uns zu ermöglichen, zu ihm zu kommen. Wenn wir Krishna-Lila betrachten, müssen wir wissen, dass es identisch ist mit Gaura-Lila. Und Gaura-Lila ist Krishna-Lila. Gaura-Lila ist so etwas wie ein Appendix zu Krishna, zu dem Krishna-Lila. Wie würde man in Deutsch Appendix sagen? Ein Anhang. In einem Buch setzt man einen Anhang, wenn etwas noch da ist, was eigentlich ausgedrückt werden müsste und gesagt werden müsste, etwas, was jedoch nicht in den Seiten des Buches drin steht, dann macht man einen Anhang. So ist auch, obwohl Krishna-Lila identisch ist mit Gaura-Lila und Gaura-Lila identisch ist mit Krishna, ist doch das Gaura-Lila ein Anhang ans Krishna-Lila. Denn hier muss ausgedrückt werden. Was erfährt dann Srimati Radharani oder schlechthin der Devotee, wenn er im Austausch mit Krishna steht? Wir haben gestern von Narahari Chakravarti gehört. Narahari Chakravarti sah ja das ewige Gauralila und er sah, wie Lord Chaitanya plötzlich zu Krishna wurde. Ja? Nicht in, und er sah dann diese wunderbare Diskussion zwischen Radha und Krishna und danach sah er, wie sich Krishna wieder umwandelte in Chaitanya Mahaprabhu und ihm gegenwärtig war in Navadvip. Als er das sah, war er für anderthalb Tage nicht zugänglich. Er weinte für anderthalb Tage ohne Unterbrechung und war in den Ozean der Ekstase gefallen. Die Vrajavasis, die ihn umgaben, waren total beglückt, jemanden zu sehen, der die Barmherzigkeit Krishnas erfahren hatte. Und so wurde dann dieser Text als Yapiha aus dem Chaitanya Bhagavatam bewiesen durch die Erfahrung von Narahari. Lord Chaitanya vollführt diese Spiele noch immer, selbst heute noch. Mhm. Gut. Wir haben dann ich möchte jetzt ein bisschen über Lord Chaitanya Mahaprabhu sprechen und ihn euch vorstellen mit ein paar Meditationen von Prabodhananda Saraswati Goswami. Ich glaube, das ist gut, sodass wir den Zugang zu diesem tollen Thema bekommen. Denn letztendlich nach dieser Vorlesung, das ist das Ziel, diese Vorlesungsreise soll jeder von euch das Chaitanya Lila sehen. Das ist die Idee dieser Vorlesungsreise. Lord Chaitanyas Schultern sehen aus wie die Schultern eines Löwen. Habt ihr schon mal die Schultern eines Löwens gesehen? Sie sind sehr deutlich hervortreten. Sie sind sehr stark und bewegen sich. Ein süßes Lächeln spielt fortwährend über seine Lippen und erleuchtet seine Wangen auf beiden Seiten. Erstaunliche, ekstatische Symptome, die sich kein gewöhnlicher Mensch vorstellen kann, werden von ihm manifestiert. Denn er ist die Persönlichkeit, die spirituelle Emotion bis an den Rand des Möglichen kostet, aufgrund seiner intensiven Gefühle der Trennung von Krishna. Seine körperliche Ausstrahlung ist noch leuchtender und noch bezaubernder als der Blütenkranz einer voll erblühten goldenen Lotusblume. Mag die kombinierte Form von Sri Sri Radha Madhava, nämlich Sri Gaudahari, euch alle beschützen. Ihr seht also hier, wie Chaitanya Mahaprabhu die kombinierte Form von Sri Sri Radha Madhava ist. Und das Gebet ist, dass man sich wünscht, beschützt zu werden. Dies ist ein großes Geheimnis, was sehr schwierig zu verstehen ist, aber was von einem Vaishnava-Pandit so ausgedrückt wird, dass Lord Chaitanya nämlich die kombinierte Form von Radha Madhava ist. Als Lord Golasunda Radha Radha chantete, war es in der Tat Madhava oder Krishna, der chantete. Und wenn Lord Chaitanya Krishna, Krishna chantet, ist es wohl wer? Ihr seid noch nicht ganz im Thema drin und eure Gedanken sind noch. Was? Dann ist es Srimati Radharani, die chantet. Also, Lord Chaitanyas Verteilung des Mahamantras war eine gemeinsame Bemühung von Radha und Madhava. Versteht ihr? Ne? Weil er chantet ja immer Hare, das ist der Name Radharani. Also als Madhava chantet er das. Oder chantet er Krishna, das ist Srimati Radharani, die steht in Wenn Lord Chaitanya absorbiert war in der Stimmung von Krishna, chantete er Hare, und wenn er absorbiert war in der Stimmung von Srimati Radhika, chantete er Krishna. Deswegen war also immer so ein Wechsel von transzendentalen Emotionen, die sich jenseits der Reichweite des Verständnisses eines gewöhnlichen Menschen bestand. So wird das ausgedrückt. Ich möchte euch noch ein anderes Bild zeigen von Lord Chaitanya. Nämlich der tanzende Goranga. Devotees, die in das Chanten der heiligen Namen eintauchen wollen, visualisieren in ihrem Geist den chantenden Goranga. Und durch die Meditation auch über den chantenden Goranga gehen sie ganz tief in den Mahamantra hinein. Wenn sie chanten und die Beats in die Hand nehmen, meditieren die Devotees darüber, dass sie die Lotusfüße von Gorangas berühren. Und dann geht es los. Sie sehen, berauscht von der intensiven Verrücktheit, göttlicher Liebe, fängt Sri Gaurasunda seinen Tandava-Tanz auf diesem Erdplaneten an. Die Halbgötter versammeln sich im Himmel, nehmen ihre Dundubi-Trommeln und schultern sie und andere Musikinstrumente. Und dann begleiten die wesentlichen Gandharvas den Sankirtan, während die Siddhas Blumen herunterregnen lassen, die die Erde mit einer farbenfrohen, einem farbenfrohen Teppich bedeckt. Zur gleichen Zeit offerieren die großen Weisen himmlische Hymnen mit liebevoller Zuneigung. Ihr müsst denken, das ist jetzt sehr poetisch ausgedrückt, aber Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat uns einmal gezeigt, dass diese großen Halbgötter kommen, um zu Chaitanya Mahaprabhu zu kommen. Ihr wisst, in der Yogapit in Mayapur finden noch heute die nächtlichen Kirtans von Goranga statt. Und die, die vom Glück gesegnet sind, können diese hören. Nur eines Nachts, es war ungefähr 15 Minuten vor 12, sah der Servant von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, wie Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur die Chaitanya Mat verließ. Alleine wandelte er in der Dunkelheit. Da sagte der Servant, also wenn irgendwas passiert, ich muss den Guru Maharaj beschützen. Und er ging hinter Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur her, für den Fall. Und dann sah er plötzlich vor Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur eine Gruppe von leuchtenden Persönlichkeiten, die wunderschön gekleidet waren. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur schloss sich dieser Gruppe an und gemeinsam gingen sie zum Yogapit. Und diese Persönlichkeiten, die hochgewachsen waren und sehr, sehr charismatisch aussehen, fingen dort an, Kirtan zu machen. So, der Servant wartete da draußen, er hatte das Gefühl, er hatte hier. Ja, er ist hier viel am Platz. Und er verfolgte ungesehen vom Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur seinen spirituellen Meister zurück zur Chaitanya Mat. Nachdem das fertig war, also nachdem Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur angekommen war, sagte der Servant, Guru Maharaj, es tut mir so schrecklich leid. Ich habe dich ausgespäht. Ich habe dich verfolgt. Ich werde es nicht los. Wer waren das für Leute, die du begrüßt hast? und die mit dir zum Yoga Peak gegangen ist. Dann sagte Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, mach das bitte nicht nochmal. Aber das waren die Siddhas, das waren die Halbgötter, die kamen, um an Gaurangas Kirtan teilzunehmen. Und ich bin mitgegangen. Ich wollte auch teilnehmen. Mindestens also sehr übermittelt, das erzählt man sich in Navadvipa, das scheint richtig zu sein. So die, wenn die Gandharvas und andere himmlische Wesen den wunderschönen Kirtan von Sri Govasunda sahen und vor allen Dingen sein Tanzen, dann spielten sie Kesselpauken und andere Instrumente, wobei sie jubelten. Das ist hier im Chaitanya Chandramritam wird das erwähnt. Ich möchte jetzt weiter fortfahren. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass es für ein Devotee, der tatsächlich Chaitanya Mahaprabhu nahe kommen wird, sehr wichtig ist, dass er die Bedeutung des Panchatattvas versteht. Und wir haben zunächst angefangen mit dem Guru-Tattva. Dem Guru-Tattva, welches von Lord Nityananda verwaltet wird. Weil wir gerade über Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gehört haben, möchte ich euch ein bisschen in seiner Sprache ein paar philosophische Erläuterungen des Guru-Tattvas geben. Der Guru, so sagt Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, ist die Verkörperung der Göttlichkeit, die sich der reinen, empfangenden spirituellen Essenz des Schülers offenbart. Das ist jetzt schwierig für diejenigen, die nicht so oft philosophisch denken, und ich will das euch ein bisschen auszeigen. Die reine spirituelle Essenz eines Schülers, die reine empfangende spirituelle Essenz eines Schülers, was könnte das wohl sein? Wir sind alle Schüler, wir können uns darüber Gedanken machen. Was könnte unsere reine, empfangende, spirituelle Essenz sein? Eine dienende Haltung. Da ist noch nicht genau das Empfangende drin in der dienenden Haltung, aber ist schon sehr, sehr nah. Bitte? Der ruhige Geist. Auch das ist sehr in der Nähe. Ihr seid unglaublich gut heute Morgen. Die Bhakti des Schülers, auch sehr, sehr gut. Mit der rein spirituellen Essenz, der reinen empfangenden spirituellen Essenz, ist der ernsthafte Wunsch des Schülers gemeint. Spirituelle, also ein Diener von Radha und Krishna zu werden. Radha und Krishna nun offenbaren sich dieser reinen, empfangenden, spirituellen Essenz oder diesen ernsthaften Wunsch des Schülers durch den Guru, durch den eben Unterweisungen kommen und Hilfestellungen kommen, zum Teil auch Korrekturen kommen, sodass der Schüler auch diesen ernsthaften, aufrichtigen Wunsch erfährt. Ich sehe das in meiner Schülerschaft. Ich bin ja jetzt schon 35 Jahre Schüler und will euch ein bisschen, weil ihr noch nicht so lange Schüler seid, ein bisschen erzählen über meine Erfahrung. Wenn ich in meinem Leben Kontakt finde zu dieser empfangenden, rein spirituellen Essenz, dann ist plötzlich Prabhupada unglaublich gegenwärtig in meinem Leben. Das ist mystisch. Zum Beispiel in Kanainatashala hatte ich so den Wunsch, Radha und Krishna zu erlangen, wie nur irgendwas. Und dann ist plötzlich Prabhupada total präsent, weil sich so Radha und Krishna offenbaren, nicht? Durch die Verkörperung des Gurus. Können Sie noch weiter aufnehmen von Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? Ist ein bisschen, man muss ein bisschen übeln. Die Fähigkeit der individuellen Seele, Krishna zu erkennen, kann keinen Boden haben, auf dem sie steht, es sei denn, die Göttlichkeit erklärt sich bereit, für den Schüler die Beine zu werden und auch den Boden. Das macht die Göttlichkeit als Shri Guru. Wir sprechen hier vom Guru Tattva. Also, nochmal. Die Fähigkeit, Krishna zu erkennen, braucht die Hilfe von oben, sodass Krishna zu dieser Fähigkeit Beine gibt und auch den Boden, also zu Deutsch gesagt, dass es vorangeht im Leben und man Krishna erkennt. Und das macht er als Shri Guru. Auch hier möchte ich als Schüler gerne sprechen, der selber Erfahrungen gemacht hat. Ich muss euch gestehen, dass ich kein guter Schüler bin. Ich betrachte mich als einen sehr kreativen Menschen, der unglaublich denkt und experimentiert im Leben. Und ich hoffe, dass dies nur eine Phase ist, die natürlich ist, aber die auch mit der zunehmenden Läuterung vorbeigeht. Nicht, dass man forscht, aber dass man so nicht in eine Box zu kriegen ist. Ich möchte in Prabhupadas Box gerne. Und ich habe eins gemerkt, dass die wesentlichen Grundteile meiner Spiritualität Geschenke sind vom Prabhupada. Zum Beispiel diese feste Überzeugung, dass im Heiligen Namen alles drin ist. Das ist eine ganz wichtige Essenz meines spirituellen Lebens, die mir sehr, sehr klar ist. Das ist ein Geschenk vom Prabhupada. Ein anderes Geschenk ist, dass ich mich Krishna, Radha und Krishna nur dienen kann durch sehr, sehr intensiv ausgeführten Service. Ist eine Grundüberzeugung, ein Pfeiler, auf dem mein spirituelles Leben steht, die ein Geschenk von Prabhupada ist. Ich glaube, ihr könnt in diesen Dingen Prabhupada wiedererkennen. Ihr lest ja seine Bücher und kennt seinen Nachdruck, den er legt im spirituellen Leben. Gut. Nur dann, wenn die, sagt Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, nur dann, wenn sich die individuelle Seele auf der Grundlage des eigenen Wunsches völlig ergibt, kann sie Fortschritte machen. Dieses Ergeben zum Guru bedeutet nach Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, dass der Schüler Anubhava wird, das heißt die innere Stimmung des Gurus annimmt. Und so findet das wirkliche Ergeben statt. Das Ergeben ist also nicht nur der Body, der sich lang ausgestreckt in der Ehrbietung verneigt, sondern dass er dazu kommt, die Mut, das heißt die innere Stimmung des Gurus zu übernehmen. Wie weiß man, was der Guru für eine Stimmung hat? Man kann ja sehen an seinem Beispiel, was er denkt und was er fühlt. Zum Beispiel mein oder unser aller großes Vorbild, Srila Prabhupada, mein Diksha Guru, wenn ich ihn beobachte in seinem Leben, wie er durch das Leben hindurchgeht, sehe ich, dass da ein unglaublicher Wunsch ist, sein spirituellen Meister zufriedenzustellen. Srila Prabhupada war in Vrindavan Mitglied einer Gelehrtenkonferenz und war sehr froh, als er ihn den ersten Band des Bhagavatams vorstellen konnte. Er hatte den gedruckt, dieser braune, der aussieht wie ein Ziegelstein, dieses Bhagavatam. Und er präsentierte dieses Bhagavatam innerhalb der Gelehrtenkonferenz. Die trafen sich einmal wöchentlich und sprachen nur Sanskrit, so wie so ein Schachclub, der dann der spielt wie Schach. Ne? Und dann stellte die vor, alle waren total begeistert, nahmen die auf. Ihr könnt euch vorstellen, die Bridge-Basis, wow, das Bhagavatam in englischer Sprache. Unglaublich, und haben versucht, es zu lesen und lachend aufgegeben. Wir lesen lieber Sanskrit, wir sprechen in Sanskrit. Und dann sagte Srila Prabhupada zu ihm, ich möchte diese Bücher im Westen verteilen. Denn das Bhagavata muss in den Westen. Bitte gebt mir die Segnung, in den Westen zu gehen. Und all die alten Brüschbachs, die sagen, geh doch nicht in den Westen. Wer geht denn in den Westen? Der Westen ist ein unaussprechlicher Ort. Da essen die Leute Fleisch. Der Westen ist verrückt. Geh doch nicht in den Westen. Wir können dir nicht die Segnung geben, in den Westen zu gehen. So. Das wird jetzt beschrieben von einem der Mitglieder dieser Sanskrit-Konferenz. In der nächsten Woche kam Srila Prabhupada wieder an und sagte, ich habe nochmal das Bhagavata in englischer Sprache mitgebracht. Das ist ja in Englisch gedruckt. Und in Indien kann man das nicht lesen. Bitte segnet das Bhagavata, diese Ausgabe, dass sie in den Westen ihre Zuhörer erreichen. Klar, sagten die Interpreten, Gelehrten nichts ahnt und segneten das Buch, dass wir im Westen die westlichen Zuhörer erreichen. Frau Falk war sehr zufrieden und sagte, wie sollen das die westlichen Zuhörer im Westen erreichen, wenn ich nicht in den Westen gehe und es dort verteile? Also, ihr müsst mich jetzt segnen. Zwangsläufig. Waren die einfach getrickst, ausgetrickst, haben ihre Segnung gegeben. Ihr seht, hier ist ein ganz, ganz großer Wunsch da, ja, seinen spirituellen Meister zufriedenzustellen, der ihm gesagt hat, er solle im Westen predigen. Bevor Srila Prabhupada in den Westen aufbrach, hatte er die Detis der Gaudiya Vaishnavas gesehen, Sambandha, Abhideya und Prayojana Detis. Wisst ihr, wer diese Detis sind? Radha Madan Mohan, Radha Govinda und Sri Radha Gopinath. Und die hat er besucht in Karoli und in Jaipur, wo die jetzt noch verehrt werden. Ich möchte euch allen empfehlen, in eurem spirituellen Leben einmal diese ursprünglichen Detis zu besuchen und ihnen eure Referenz zu geben. Das ist ganz wichtig für jeden Gaudiya Vaishnava. So, Prabhupada ging also zu ihnen hin und bat sie demütig um ihre Unterstützung, sodass er in den Westen kommen könnte. Und hat es denn gemacht. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur fuhrt fort, den Guru zu beschreiben, oder das Guru-Tattva zu beschreiben, sollte ich besser sagen. Er sagt, kein Jiva kann als Medium auftreten, um den Dienst eines anderen Jivas weiterzureichen zum Absoluten. Nur einzig und allein die absolute Wahrheit selber kann den Dienst der Jivas zu sich selber kommunizieren. Versteht ihr das? Ist wahrscheinlich nicht so gut ausgedrückt. Versteht ihr das? In Deutsch ist es verständlich? Okay. No jiva can be the medium of service for the absolute to another jiva. Only the absolute may communicate the service to the separate constituents of himself. Das ist für mich ein Punkt, der sehr schwierig, mit dem ich lange gerungen habe. Wie ich nämlich im Prabhupada, meinem spirituellen Meister, mehr sehen kann als die Person, nämlich das Guru Tattva, ohne seine Person zu übergeben. Das war ein sehr schwieriger Punkt und ich möchte, das ist eine Vorlesungsreihe, aber ich finde, eine Vorlesungsreihe, die über Bhakti gegeben sollte, sollte auch so wie wir Bhaktas unter uns sind gegeben werden. Ich muss sagen, ich bin immer noch dabei, das zu lernen. Das ist ein Punkt, ja, der wird durch Verwirklichung anklar. So, das ist deswegen, sagt das Padma Purana, für mich ist Hingabe zu meinem spirituellen Meister noch wichtiger als Hingabe zu Lord Hari. Wenn ich nämlich meinem spirituellen Meister gegenüber hingegeben bin, dann wird sich Lord Hari persönlich mir offenbaren. Das ist der Padma Purana. Und wer sich für dieses Thema noch weiter interessiert, um festzustellen, warum das denn so ist, den möchte ich an zwei Textstellen im Bhagavatam verweisen. 7. Kanto, 15. Kapitel, Text 25. Und 3. Kanto, 7. Kapitel, Text 19. Ich habe sehr viel vor in dieser Vorlesungsreihe und kann deswegen nicht so ausführlich jedes Thema, also dieses Thema weiterverfolgen. Worum es mir nur geht, ist zu sagen, dass also nach unserem Krishna das Kaviraj man sich Lord Chaitanya zuwendet, indem man sich den spirituellen Meistern zuwendet, den Devotis des Herrn, den Inkarnationen des Herrn, den Teilen des Herrn, den Energien des Herrn und schließlich den Herrn selber. Was ich eben gesagt habe, deutet auf ein wichtiges Sanskrit-Wort hin, welches im spirituellen Leben sehr, sehr wichtig ist, nämlich das Wort Krama. Kennt ihr das Wort Krama? Krama heißt Schritte. Man wendet sich, man macht in seinem spirituellen Leben schrittweise Fortschritte. Wir alle kennen das, dass zum Anfang ist Vertrauen nötig, dann die Gemeinschaft mit Devotees, dann die Ausübung von Bhakti, dann die Einweihung durch und die weitere Ausübung und dann kommt schließlich Anatta Nivritti, man gibt die unerwünschten Dinge auf und so geht es schrittweise bis zu Prema und bis zu Prema Mayi Radhe, nämlich Shrimati Radharani Service. Das ist unsere Vaishnava Philosophie. Diese schrittweise Fortschritt oder schrittweise Betätigung trifft aber auch zu, wenn wir uns an Krishna wenden. Wir gehen erst zum Guru, zu den großen Vaishnavas, gehen wir hin in unserer Ehrbietung, dann gehen wir zu Sri Krishna Chaitanya und schließlich zu Radha und Krishna. Wenn ihr ein bisschen über dieses Prinzip lernen möchtet, lest euch bitte das Mangal Acharan durch. Das ist so die glücksverheißende Anrufung, die wir in dem Vaishnava Songbook vorfinden. Auch als wir Gaura Shiromani, Gangamayi und ich das Gayatri-Buch geschrieben haben, haben wir uns an diese schrittweise Vorgabe gehalten. Nicht? Und Gebete gefunden, die eben in dieser Krama geschehen. Ein Beispiel, wie Lord Chaitanya kommt, wenn man diese Krama respektiert, finden wir in Kithuri Gram, wo Sri Chaitanya Mahaprabhu erschien, in dem großen Kirtan von Narottam Das Thakur. Interessiert ihr euch für diesen Kirtan? Ich habe nämlich hier durch die Mercy von dem Shri Computer eine total nettgehackte Beschreibung. Die kommt aus dem 10. Kapitel, Text 522 bis Text 632. Wir hören, wie Narottam das erst einmal ermächtigt wird, diesen Kirtan zu machen. Shri Janava Ishwari starrte ohne Unterbrechung auf Narottam und ermächtigte ihn somit mit spiritueller Kraft, die jenseits der Vorstellungskraft eines gewöhnlichen Menschen liegt. So viel spirituelle Kraft. Sri Achyutananda, wer war denn das? Der Sohn von Advaitacharya. Sri Achyutananda, der Sohn von Advaitacharya, segnete Thakur Narottam und auch die Mahantas, die 64 Mahantas, gaben ihm die Erlaubnis, mit dem Sankirtan anzufangen. Die Begleiter von Narottam waren alle Experten im Singen, im Tanzen und konnten die musikalischen Instrumente spielen wie sonst niemand. Da war Devidas. Wisst ihr Devidas? Das ist der Medanga-Spieler von Narottam. Er saß auf der linken Seite von Narottam und fing an, ganz sweetly auf die Medanga zu schlagen und ihr die entsprechenden Rhythmen zu entlocken. Die anderen Musikinstrumente kamen dann dazu und jedes einzelne Instrument schien in Worten der Prema zu sprechen. Es war reine Liebe, wenn die Flöte so machte. Die Saiteninstrumente, sing, sing, und auch die Windinstrumente, also die wie Trompeten haben die ja damals gespielt. Und die Muschelhörner klangen dazu. Nicht? Alle schienen in ein Lied der Prema anzustimmen. Hare Krishna, da schreibt sich Prema mal hier auf. Narottam fing an, den Kirtan zu singen und Sri Vallabha Das, der auch sehr gut singen konnte, hatte jeden Kirtan nachgesungen. Sri Gauranga Das und andere spielten dazu Instrumente und sangen in der gleichen Tonhöhe. Es gibt zwei Methoden, um Kirtan zu machen. Anibada und Nibada. Das ist jetzt auch noch nicht. Die zwei Methoden, Kirtan zu machen. Nämlich das der ungebundene Kirtan und der gebundene Kirtan. Anibada ist der ungebundene Kirtan und Nibada der gebundene. Sri Gokul sang in der ersten Methode und seine süße Stimme beeindruckte jeden. Die Zuhörerschaft war verzaubert durch die Musiker und auch durch ihr Drama, was sie spielten. Also die Musiker, die schauen sich an mit Augen und die fangen auch zu tanzen und machen Gestikulation. Ich habe das einmal erlebt in Gadagiri. In Gadagiri haben vielleicht 10 Orissa-Devotees, die also schon alt waren, vom Dorf, unserer Einladung gefolgt und sind zum Tempel gekommen. Und da haben die über ein Spiel von Radha Krishna gechantet, in der Padyavali-Methode. Das hat der eine so gemacht und was erzählt und alle haben hahaha, ist bestätigt, mit bestätigendem Hinten, nicht? Und dann ist plötzlich die Medanga los, explodiert in der einen Ecke. Tschung, gong, gong, tschung, gong, gong, tschung. Und dann ging es in einer anderen Ecke weiter. Es war also wie im Kino. Man musste unglaublich schauen, um alles mitzukriegen, was da ging. Also unglaublich, wie die Aufmerksamkeit des Zuhörers betrachtet haben. Ich habe mit offenem Mund wie Thomas gestarrt. Du hörst es nur, wie es war. Aber wenn du da gewesen wärst, Thomas, das hätte ich geworfen. So nice war es. Eine dramatische Performance. Narottam, der mit seinen Musikern auftrat, sah genauso aus wie der Mond, der von Sternen umgeben ist. Während des Kirtans haben sich Narottam und die anderen Sänger in Gedanken an Chaitanya Mahaprabhu vertieft. Nityananda und Advaita waren auch in ihrer Meditation und so haben sie sich völlig der Barmherzigkeit der Herren ausgeliefert. Ich finde das sehr schön auch für Gadadhar und für mich als Kirtan-Leader. Wir haben bestimmt auch andere Kirtan-Leader hier. Wenn du guten Kirtan machst, musst du dich vertiefen in Gedanken an spirituelle Dinge, also an spirituelle Persönlichkeiten und um die Barmherzigkeit flehen. Dann kommt die Mercy durch dich durch. Und dann ist es mehr als deine eigene Stimme und deinen eigenen Gesang. Dann kommt die spirituelle Ermächtigung durch. Ich weiß, einmal in Mayapur habe ich das erleben dürfen. Ein einziges, schon öfters in meinem Leben, aber da so deutlich. Ich war entsetzlich müde. Ich hatte die Nacht nicht schlafen können. und kam dann in den großen Panchatattva-Tempel und da sagten die Bodhis zu mir, ich solle die Guru Puja singen. Und wenn ich müde bin, kriege ich die Stimme leider nicht auf das richtige Niveau rauf, weil ich so schlapp bin. Und ich sagte, ich bin völlig schlapp, ich kann gar nicht den richtigen Tonleiter finden. Oh, du schaffst das schon. Mach das, das ist der Wunsch der Vaishnavas. Ach, die Vaishnavas und ihre Wünsche. Und dann habe ich einfach im Geiste gedacht, ja, da sind jetzt, das gibt nur ein paar Kirtans, die kommen aus der, also wo alle da sind. Das ist einer der Kirtans, die Bodhis wollen am Kirtan ordentlich teilnehmen und wollen Krishna Bewusstsein erfahren im Kirtan und wollen den Herrn verehren. Ich gesagt zu Lord Chaitanya, ich kann das aber jetzt nicht, bin zu schlapp und zu müde, habe noch keine Runde und bin völlig wie genagelt, wie der Gekreuzigte, so fühle ich mich. Aber wenn du willst, kann der Kirtan stattfinden. Plötzlich verspüre ich ein Kribbeln im Body, ein physisch wahrnehmendes Kribbeln. Wurde richtig so wie so ein Tank aufgefüllt. Und war dann so wild wie noch nie zuvor. Also das kam dann und die richtige Stimme und alle waren, zuerst habe ich ganz langsam gesungen und alle haben sehr nice mitgesungen und waren richtig ergriffen. Es war so ein ergriffener Kirtan, nicht wo man so ergriffen ist. Und dann wurde es richtig intensiv. Das spürt man dann aber nicht. Nachher saß man nur in der Ecke, hat sich gewundert, was war denn jetzt los? Du kennst mich ja gar nicht. Nee, das ist, so ist es im Kirtan. Da kommt plötzlich, wenn man sich so bemüht. So. All die Musiker haben sich bemüht und ihre Instrumente gestimmt, ihre Lautstärke angepasst, die richtigen Tonleitungen und auch die Modulation. Und so schien es, dass die Ragas und Raginis, die sie sangen, ein neues Leben annahmen. Sie sangen mehr und mehr und die Freude der Vaishnavas nahm zu. Da war der Kandavasi Sri Raghunandan, der plötzlich loslief zu den Medangas und den Katels und den Medangas und den Katels Sandelholzsalben darbrachte und Blumen gelanden um die Medangas und die Katels hängte. Kandavasi Raghunandan. Denn schließlich sind Medanga und Kalatas die persönlichen Instrumente von Mahaprabhu. Und dann umarmte er Narottam und die anderen Sänger in einer Welle plötzlich auftretender Emotionen. Schließlich ist dann hat Narottam angefangen und er hat nicht mehr den, wie hieß der eine Stil? Könnt ihr mir kurz helfen? Er hat den Nibada-Stil, den ungebundenen Kirtan-Stil gewählt, welcher genau erklärt, wie sich Nadia Chandra, nämlich Chaitanya Mahaprabhu, der Mond von Nadia, fühlt, wenn er in die Stimmung von Radhika verfällt. Die Sänger wurden völlig emotional während dieser Performance. Und die Zuhörerschaft verfiel in Ekstase. Sri Janava Ishwari weinte los, während sie sich die Lieder anhörte, die Eigenschaften Gaurasundas beschrieb. Sri Achyutananda, Sri Pati, Sri Nidhi und andere verloren gänzlich die Kontrolle über ihre Emotionen und zitterten in Ekstase. Was das für ein Kirtan war. Stellt euch das nur mal vor. An der Seite standen Leute, die sprachen über den Kirtan von Narottam. Eine Person hatte besondere Wertschätzung dafür, wie Narottam die innere Bedeutung eines jeden Liedes erklärte. Eine andere Person hatte besondere Wertschätzung für die meisterhafte Präsentation. Wieder eine andere Person sagte, dass Narottam den Versuch unternommen hatte, den Kirtan zu duplizieren, wie ihn Mahaprabhu sang im Hause von Swarup Damodar. Sie sagten, sie hatten das Gefühl, dass Narottam auf diese Weise sang, um Lord Chaitanya Mahaprabhu anzuziehen, im Kirtan zu erscheinen. Ein anderer sagte, er sei einverstanden mit dieser Deutung. Mahaprabhu genieße sicherlich diesen Kirtan. Und noch ein anderer Devotee drückte aus, es ist mein innerer Wunsch, Lord Chaitanya in diesem Kirtan zu sehen. So sprachen die Leute, die um den Kirtan standen und zuhörten. So, ich machte mal ein bisschen weiter. Nach und nach wurden alle, die dabei standen, auch die bisher nur gesprochen hatten über den Kirtan, von den Wellen ergriffen, die dieser Sankirtan machte, sodass alles überflutet wurde in den Kirtan von Narottam. Und jetzt passiert was. Ihr erinnert euch, das Thema des Bhagavad, Chaitanya Bhagavad, ist, Lord Chaitanya vollführt seine Spiele selbst heute noch. Aber nur dann, wenn der Herr einem die Fähigkeit gibt, diese Spiele zu sehen, kann man sie sehen. Als Gora Roy dem Sankirtan Narottams zuhörte, fasste er den Entschluss, sich an jenem Ort zu offenbaren. In dem Pavillon, der extra gebaut worden war für den Kirtan, kam plötzlich Chaitanya, Nityananda und Sri Advaita und alle anderen Gefährten. Und sie sahen aus, als würden sie sich manifestieren wie ein Blitz, der aus der Wolke hervorschießt. Sie bezauberten das gesamte Universum mit ihrem Erscheinen. Und sie wurden die kostbaren Juwelen, die in diesem Sankirtan gegenwärtig waren. Die Spiele von Mahaprabhu, die er genoss, waren jenseits der Vorstellungskraft von selbst Lord Brahma und anderen Halbgöttern. Die Zuhörerschaft war dermaßen bezaubert durch die wunderschönen Kleider und die graziösen Gesten dieser göttlichen Wesen, dass sie nicht mehr etwas anderes machen konnten, als nur zu starren. Chaitanya und Nityananda und Advaita tanzten graziös inmitten des großen Meeres der Devotees, während die Musikinstrumente immer intensiver spielten. Mahaprabhus unbeschreiblicher Tanz in diesem Kirtan schien ein Regen der Liebe über die ganze Welt auszulösen. Und Sri Nityanandas Tanz brachte die Welt dazu zu erzittern. Advaita Chandra dagegen tanzte wie ein verrückt gewordener Löwe und brüllte vor Freude. Wir haben gehört, dass bei diesen Kirtans, die so ekstatisch wurden, Chaitanya Mahaprabhu auch ab und an brüllte. Wenn ich jetzt ein Mikrofon hätte, würde ich auch so brüllen mit dir. Und gleichzeitig hat er dann durch seine innere Kraft das Trommelfell der Devotis beschützt, dass sie nicht platzten. Denn sein Brüllen klang wie das Brüllen von 1 Million Löwen. So laut. Hare Krishna. Pandit Gadadhar tanzte ekstatisch mit Srinivas zusammen und das freudvolle Tanzen von Srinivas Pandit, Murari Gupta, Vrakeshvara, Haridas Thakur, Swarup Goswami, Das Gadadhar, Rai Ramananda, Vasudev Sarvabhoum und Vidya Vachaspati. Dieses freudvolle Tanzen erhob die Menschen und machte sie frei von allen Leiden und allen Kummer. Achyutananda sah in diesem Tanz Advaita Acharya und er tanzte mit Freudentränen, die aus seinen Augen hervorschossen. Und dann werden all die Devotees erwähnt. Und es wird auch gesagt, wie die Gandhavas und die Halbgötter erschienen und mittanzten. Und jetzt wird es sehr wichtig für unsere Vorlesung. Gaurachandra liebt seine Schüler. Und somit erfüllte er die Wünsche von Srinivas und Narottam, indem er während des Sanketans erschien. Er umarmte Srinivas und Narottam und sagte ihnen in ganz leiser Stimme etwas sehr Vertrauliches, das andere nicht hören konnten. Es wird deswegen auch nicht hier aufgeführt, weil es nicht weitergeleitet wurde. Dann verschwanden Mahaprabhu und seine Gefährten und die ganzen Devotees waren außer sich vor Verzweiflung. Ihr Mitleid erfüllendes Klagen brach die Herzen von allen, die diese Szene beobachten. Und sie sagten, Kota Gela Prabhu Gola Chandra. Ne? Wollte ich nicht sagen. Und ist gut zu sagen. Kota Gela.
Kota Gela.
Prabhu Gola Chandra.
Prabhu Gola Chandra.
Kota Shri Advaita.
Kota Shri Advaita.
Nityananda.
Nityananda.
Kota Shri Pandit Gadadhar.
Kota Shri Pandit Gadadhar.
Kota Haridas Prakeshwara.
Kota Haridas Prakeshwara.
Kota Gela Srivas.
Kota Gela Srivas.
Murari.
Murari.
Kota Shri Mukunda.
Kota Shri Mukunda.
Narahari.
Narahari.
Kota heißt, wo ist denn? Nicht? Kota Goridas.
Kota Goridas.
Kota Gadadha.
Kota Gadadha.
Kota Shri Swarup Damoda.
Kota Shri Swarup Damoda.
Sie sagten, wo ist Prabhu Gaurachandra? Wo ist er hingegangen? Wo ist Advaita? Wo ist Nityananda? Wo ist Shri Pandit Gadadha? Wo ist Haridas und Vakeshwara? Sie rollten auf dem Boden, weinten laut und sagten, wann werden wir wieder Goranga und seine Gefährten sehen? Der Boden wurde schlammig von den Tränen der Devotees. Selbst die Atheisten, die zum Sanketan gekommen waren, um zu scherzen oder Spaß daraus zu machen, begannen zu weinen. Sie hoben ihre Hände hoch in die Luft und beteten zu Mahaprabhu, bitte beschütze uns von Sünde. Die Atheisten sagen, bitte beschütze uns, dass wir nicht sündhaft sind. Und so seht ihr, wie also tatsächlich Lord Chaitanya Mahaprabhu in Keturigram erschien war, weil die Devotees den reinen Wunsch hatten, ihre reine empfangende spirituelle Essenz in Hochformat und durch die Barmherzigkeit von Nityananda Prabhu wurde dieses Spiel dann offenbart. Ich möchte hier eine Pause machen, also hier aufhalten und morgen gehen wir dann weiter, wie sich Lord Chaitanya durch die Barmherzigkeit der Vaishnavas offenbart. Wir werden ein unglaubliches Gedicht vorlesen von einem ehemals Leprösen. Dieser Lepröse hatte Lepra gekriegt, weil er ein Vergehen gemacht hatte gegen die Vaishnavas. Und als er von diesen Auswirkungen des Vergehens befreit wurde, das werden wir alles hören, hat er ein Gebet verfasst, das so powerful ist, dass eigentlich viele, viele Vaishnavas dieses Gebet täglich chanten, weil es ihnen dazu hilft, eine liebevolle Beziehung zu anderen Vaishnavas zu entwickeln. Dieses Gebet werden wir hier in der Vedana Akademie hören, morgen. Gut, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Zeitpunkt der Vorlesung? Angamai.
Ich wollte fragen, ich habe gelesen, dass diese Anne Bauer, die der Schüler versucht anzunehmen, also die Stimmung des Gurus, dass eigentlich der Schüler seinen Guru danach auswählt, dass seine eigenen sozusagen von ihm oder seine Art der Verehrung von Gott, dass sie dem Guru entspricht, also dass Krishna so einleitet. Und meine Frage ist jetzt, ist es immer so? Oder was ist die Individualität des Schülers? Wo kann man jetzt sagen, das sind die ganz wichtigen Pfeiler, ich versuche mich jetzt in diese Box zu zwingen, weil das ja meine, also fast fertig, dass man das danach aussucht. Ich werde mich jetzt da, das ist meine natürliche Stellung, ich kann mich da anpassen. Und was ist dann diese Individualität, die in jedem Fall steht?
Beispiel, ja. Das ist eine sehr relevante Frage, die du stellst. Und ich will sie für die, inzwischen sind es ja keine Kassetten mehr, was immer die Nachwelt hört, wiederholen. Es wurde gesagt, dass der Schüler versucht, die Stimmung des Gurus anzunehmen und ihr zu folgen. Also Anu Bhava zu werden. Anu heißt das, was feucht, was der Bhava fällt. Und Gangamayi hatte gehört, dass ein Schüler normalerweise, wenn er seinen Spiritualmeister auswählt, ja, ein Spiritualmeister wählt, der seiner eigenen Stimmung entspricht. Dann hat sie ein weiter gefragt. Ein zweiter Teil der Frage war, zur gleichen Zeit versucht man ja, wurde aber ja gesagt, dass man sich versucht, der Stimmung des Gurus anzupassen. Wo ist da die Individualität und der individuelle Ausdruck in diesen beiden Konzepten? Es gibt zwei Gesichtspunkte bei der Beantwortung dieser Frage. Und der erste Gesichtspunkt ist ein sehr spiritueller und der andere ein sehr psychologischer. Lass uns mit dem Spirituellen anfangen. Rupa Goswami erklärte Bhaktivinoda Sindhu, dass wir die Gemeinschaft von Devotees aufsuchen sollten, die Svajatiya sind. Svajatiya heißt so ein bisschen in der eigenen Familie, also die eigene Gemütsstimmung haben. Nicht ein Devoti zum Beispiel, der sich Radha und Krishna nähern möchte, der wird zu anderen Devotis gehen, die sich Radha und Krishna nähern möchten. Ein Devoti, der sich eher dem vierhändigen Vishnu zuwenden wollen und seine Erscheinungsform, wird mit solchen Devotis Gemeinschaft haben, weil das Katha oder der Austausch förderlich ist, um seinem Ishta Devata näher zu kommen. Während findet man ja oft das Katha. Ich habe mal einen Devoti vom Buddha gehabt, einen Gelehrten. Und der sagte, ihr spricht immer über Radha Krishna. Also ich kriege das ja nicht hin mit spiritueller Romantik und Madhurya Radha. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ist ja klar, weil ein Anhänger vom Buddha ist. Da gibt es sowas nicht wie Divine Pastimes. Nicht? Und der wird wahrscheinlich sich nicht so wohlfühlen, wenn jetzt irgendein Radha Krishna Bhakta anfängt, total über darüber zu sprechen, wie Radharani Krishna nicht sehen will, nicht? Das ist, weil sie im Mahn ist. Also mit der Gemütsstimmung auf der höchsten spirituellen Ebene ist wirklich gemeint, dass es um diese, sagen wir mal, Annäherung an den Ishta Devata geht. Nicht? Also, und auch schließlich sogar um die Rasas in den die der Devotee annimmt. Das ist ein Thema, was, sagen wir mal, heutzutage, glaube ich, oder ein Thema ist es, was für viele von uns, sagen wir mal, auf dem Parkplatz steht. Wir werden uns dem Thema zuwenden, wenn wir das Gefühl haben, dass wir spirituell so weit sind, uns um diese Dinge Gedanken zu machen und einen ernsthaften Wunsch haben, uns in diesen Bereichen vorwärts zu bewegen. Viele haben diese Fragen noch geparkt und das ist bestimmt sehr weise, dass man sich nicht mit Dingen beschäftigt, wo man überhaupt noch nicht die Fähigkeit hat, genauso wie ein kleines Kind sich noch nicht mit Aufklärungsfragen beschäftigt. Also wenn so ein kleines Kind jetzt die Mutter fragt, wo kommen denn das kleine Töchterchen her? Und die Mutter sagt, die wird dann nicht sagen, also ich habe deinen Ehemann da. Ich habe meinen Ehemann da. Also sie wird nicht von der Zeugungsnacht sprechen, sondern eher vom Klapperstorch. Weil er noch nicht das noch nicht so weit ist. Das muss erst noch größer werden, das Kind. So gut, aber das ist damit gemeint, wenn wir mit der Bhava sprechen, nicht diese hohen Themen. Ich möchte jetzt auf einer Ebene diese Frage beantworten, wo unter Umständen diese Frage gestellt wird. Und ich kann jetzt nicht genau feststellen, ob dem so ist, aber ich denke, auch wenn du das nicht im Geist hast, ist es sehr interessant für die Zuhörer, das zu hören. Nämlich der psychologischen Ebene eines Sadakas im Jahre, was haben wir heute, 2005, ne? Der oder die sich Gedanken macht, wie kann ich mehr in die, wie kann ich meine Beziehung zu meinem spirituellen Meister vertiefen. Es ist so, dass ich der festen Ansicht bin, ich verlasse jetzt ein bisschen den Bereich der Schriften, ehrlich gesagt, und gehe in den Bereich der Beobachtung, der Pratyaksha. Das ist, stimmt schon, dass viele Devotees ihren spirituellen Meister wählen entsprechend ihrer Stimmung. Die sehen in ihrem spirituellen Meister, der passt zu mir. Wie der das erklärt, so, das liegt mir irgendwie, das kann ich verstehen. Oder sie sehen vielleicht Eigenschaften in ihm, die sie bewundern insgeheim. Diese Entschlossenheit, das entspricht mir, das möchte ich auch so werden. Ich glaube, dass ich weiß, dass ein großer Bestandteil der Wahl oder ein großes Bestandteil, ein entscheidender Faktor der Wahl des Bürgermeisters natürlich Sympathien sind. Das ist mir jetzt sehr sympathisch und das andere ist mir nicht so sympathisch, wie mir das sympathisch ist. Auf dieser Stufe ist es sehr, ich will mal sagen, sehr, kommt es sehr oft vor, dass Projektionen stattfinden. Das heißt, man interpretiert den spirituellen Meister und will ihn vielleicht so gern gar so haben, wie man selber ist, in allen Beziehungen. Nicht? Besonders bei Matajis habe ich das oft gesehen, dass sie ein bestimmtes Bild haben und dann gerne möchten, dass die Beziehung innerhalb dieses Bildes stattfinden und dabei natürlich viele Projektionen stattfinden, wie es normal ist für einen denkenden Menschen. Das ist nicht etwas, was verurteilenswert ist, das ist einfach total normal. So funktionieren wir. Deswegen bin ich persönlich der Ansicht, dass es sehr, sehr wichtig ist, für den Schüler, den spirituellen Meister, genau zu prüfen, sich vor Projektion oder Interpretation oder Spekulation zu hüten und für längere Zeit zu prüfen. Hari Bhakti Vilas spricht von einem Jahr. Viele meiner Gottbrüder sprechen inzwischen von 5 Jahren. Radhanath Maharaj zum Beispiel lässt seine Schüler 5 Jahre warten, sodass sie ihn kennenlernen das heißt auch, dass der spirituelle Meister seinen Schüler auch prüfen sollte, um zu sehen, ja, so ist er, das ist seine Essenz und das passt zusammen. nicht, damit da kein Unglück geschehen kann, was durch Projektion geschieht. Das ist ein Teil meiner Antwort. Der zweite Teil meiner Antwort wird sich wahrscheinlich mehr mit dem Thema befassen, was du in deiner Frage ansprichst. In deiner Frage war so ein bisschen, der Hauptpunkt war eigentlich nicht das, was ich jetzt erklärt habe, sondern wo liegt die Individualität des Schülers, wenn er doch Anubhava, der Stimmung folgt seines Gurus. Ich würde da das einfach, diesen einfachen, klingt wahrscheinlich wahnsinnig platt, ich hoffe niemand zu täuschen, aber Einheit in Verschiedenheit würde ich da antworten. Seht mal, die Gefährten von Krishna mögen sich, ich setze es aber in einer sehr hohen Ebene an, bestimmte Gefährten befinden sich in einem Rasa, aber natürlich haben sie ganz individuelle Ausdrücke ihrer Devotion. Und so ist es auch für einen Schüler von seinem spirituellen Meister. Schau doch nur mal die Prabhupada-Schüler an, wie die, also wie unterschiedlich die sind. Das ist unglaublich, wie unterschiedlich wir sind unter den Brüdern. Ich mache es inzwischen so, dass ich also, wenn ich mit jemandem eine nähere Beziehung eingehe, dass ich erstmal für ein halbes Jahr einfach nur versuche zu verstehen, wie denkt denn der? Und ich sehe dann, es ist so. Ich bin immer sehr bereichert durch die andere Perspektive. Ich finde das sehr gut. Aber wir alle versuchen, Prabhupada zu dienen und Prabhupada zu folgen auf unsere Art und Weise. Also da ist durchaus ein Platz von Individualität. Sieh mal, wenn man surrendert, heißt das nicht, das ist ein westliches Misskonzept, was ich selber in meinem spirituellen Leben kenne. Das heißt ja nicht, dass man seine Individualität aufgibt. Prabhupada gab das Beispiel einmal von einem Mann, der freiwillig das Zölibat einhält. Das heißt ja nicht, dass er impotent ist und keine Kinder erzeugen kann. Also die Individualität bleibt erhalten. Das ist bei der freiwilligen Hingabe. Und das ist eben das Schöne im Krishna-Bewusstsein. Jiva Goswami gibt uns da eine unglaublich schöne Perspektive und mit der möchte ich meine Antwort abschließen. Er spricht von den unterschiedlichen Jahreszeiten, die in Vrindavan sind. Jetzt im Augenblick ist die Himanta-Zeit. Es gibt eigentlich 6 Jahreszeiten in Indien, aber in Vrindavan gibt es eben 10. Zum Beispiel noch die Tautropfen-Jahreszeit. Die Dewy Season ist eine extra Jahreszeit. Zur jetzigen Jahreszeit ist es sehr, sehr kalt in Vrindavan. Ich glaube, Gadada, du warst mal um diese Zeit in Vrindavan. Das ist wirklich bedenklich kalt, oder?
Jetzt geht mal, das kommt so. Also nach Weihnachten wird es noch ein bisschen.
Auch, mir reicht. 1. und 2. Januarwoche. Oh, aber jetzt reicht es mir auch schon. Und da ist ja keine Zuflucht in Vrindavan. Also, ja, auch die Nebel, dann geht das um 11 Uhr ist noch Nebel.
Ja, bis 1.
Bis 1 Uhr noch. Oh.
Um 3 geht die Sonne unter.
Und um 3 geht die Sonne, also richtig intensiv. Das ist die Winterjahreszeit. Nur in der spirituellen Welt ist diese Winterjahreszeit voller Charme. Denn Radha und Krishna treffen sich länger. Es ist länger dunkel. Und außerdem ist eine bestimmte Intimität gegeben. Denn die Wärme staut sich unter den großen Bäumen, die daraufhin ganz warm sind, so warm, warme Iglus sind. Und da kommen die ganzen Gopis zusammen und bleiben lange zusammen und sprechen miteinander über Krishna. Also die Himanta-Jahreszeit ist absolut genial. Dann kommen andere Jahreszeiten und dann kommt die Vasant. Vasant heißt der Frühling. Die ist auch absolut genial, denn da erwacht die Natur zu Leben, die Blüten sprießen und man kann tolle Blütensäfte machen, mit denen man sich bespritzen kann und Holi feiert. Und mit Farben, Blütenfarben, die kann man so in Kanonenkugeln zubereiten und kann den anderen klack das zuwerfen. Und wenn das so eine Blütenstaubkugel auf der Brust von Syama Sunda explodiert, gibt es eine unglaublich schöne Färbung, weil es sieht aus, wie als wäre ein Blitz in einer Regenwolke gegangen. Absolut genial, diese Jahreszeit. Und so gibt es eben 10 verschiedene Jahreszeiten, die alle ganz individuelle Charakteristiken haben. Und jetzt kommt die Überraschung. Diese Jahreszeiten existieren gleichzeitig, also nicht sukzessive eine nach dem anderen, sondern alle gleichzeitig zur gleichen Zeit. In den Wäldern von Vrindavan geht Krishna also von dem Winterbereich in den Frühlingsbereich, in den Sommerbereich, je nachdem, wie er gerade enjoyen möchte. Die sind nicht also eine nach dem anderen, wie in dieser Welt, sondern existieren gleichzeitig da. Und Jiva Goswami sagt, das müssen wir von der spirituellen Welt lernen. Alle Devotis sind wie Jahreszeiten. Das ist ein schöner Vergleich, finde ich. Es gibt so farbenprächtige Devotis. Und dann gibt es mehr Devotis, die sehen aus wie Winter. Also so ein bisschen strenge, nicht? Und so ein bisschen geradlinig. Und dann gibt es wieder welche, die sind so warm wie der Sommer. Nicht? Und alle sollen gleichzeitig existieren können. Stellt euch mal vor, wir hätten nur Winter oder nur Sommer oder nur Frühling. Das ist ja nicht anziehend. Wie soll das war, wie gesagt, wir sollten von den Jahreszeiten, die gleichzeitig in Goloka Vrindavan dem göttlichen Paar dienen, lernen, uns in unserer Individualität und Partikularität zu respektieren und uns zu ergänzen im Dienste von Krishna.